Auf Erden haben alle Dinge ihren Anfang, ihren Fortlauf und ihr Ende. Wir haben die letzte Versammlung erreicht und wir schauen schon zurück auf all die Segnungen, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Amen. Wahrlich Großes hat der Herr an vielen getan. Ich glaube, dass wir es bezeugen können, nicht nur an vielen, an allen. Diesmal wird keiner von uns so gehen, wie wir gekommen sind. Wir heißen auch heute alle sehr, sehr herzlich willkommen, übermitteln all die Grüße von all unseren Geschwistern aus den verschiedenen Ländern, freuen uns auch, dass ihr kommen konntet aus all den Nachbarstaaten. Wir sind ja bereits ein vereintes Europa, wie es die Heilige Schrift auch vorausgesagt hat. Doch darauf werden wir heute nicht näher eingehen. Es sind ja Tage, die der Herr uns zur direkten Auferbauung aus Gnaden geschenkt hat. Und wohl uns, wenn wir innerlich mitgehen können und sagen, wie Samuel, rede, denn dein Knecht hört. Wir alle kennen die Geschichte aus 1. Samuel 3. Der Herr hat ihn gerufen und er ging zu Eli und sprach, du hast mich doch gerufen. Und er sagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Und der Ruf des Herrn, er ging zum zweiten Mal und er geht wieder zu Eli. Und dann kam der Ruf zum dritten Mal, aber Eli sagte schon beim zweiten Mal, wenn der Herr noch einmal zu dir spricht, dann antworte, rede, Herr, dein Knecht hört. Wir haben es sehr gut begriffen, dass der Herr uns gerufen hat. Nicht ein Priester, nicht ein Prophet, nicht ein Apostel. Der Herr hat uns gerufen. Und wir sind so dankbar, dass wir direkt zu ihm kommen können und dass er in einer so wunderbaren Weise mit uns spricht. Und glaubt es mir, nie zuvor ist Gottes Wort in der Gesamtheit so geoffenbart worden wie in unseren Tagen. Weil jetzt die Zeit der Erfüllung gekommen ist, sind alle Geheimnisse des Wortes von 1. Mose bis Offenbarung 22 kundgetan worden. Gott hat bestimmte Zeiten und auch Verheißungen gegeben. Er erfüllt sie. Und wie wir schon im Einleitungswort hörten, aus 2. Petrus 3, bitte bedenkt doch einmal die Weisheit Gottes. Vor 2000 Jahren lässt Gott einen Petrus unter der Leitung des Geistes schreiben, was jetzt geschieht und vor sich geht. Vor 2000 Jahren lässt er einen Paulus schreiben im 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel, ebenfalls von dem Tag des Herrn, der wie ein Dieb kommen wird. Und dann steht in Vers 4 so schön, ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Warum sind wir nicht in der Finsternis? Weil Gott Licht geschenkt und das prophetische Wort geoffenbart hat. Das ist nicht nur ein geschriebenes Wort, sondern ein geoffenbartes Wort aus Gnaden geworden. Und wir erkennen daraus, dass Gott persönlich mit uns spricht, dass es der Herr ist, der uns seine Geheimnisse wissen lässt. Und das, was Propheten und Apostel im Alten und Neuen Testament geschrieben haben, das erfüllt sich. Und Gott hat unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und wenn wir nicht aus Kritik, geschweige aus Verurteilung, nur aus Feststellung beobachten können, dass alle Denominationen, alle Kirchen und Freikirchen, alle haben ihre Programme, alle haben ihre Lehren, alle haben ihre Bräuche, ihre Überlieferungen, alle haben, was sie haben. Aber das Volk Gottes hat das Wort Gottes.
Amen.
Das lebendige Wort, das geoffenbarte Wort. Und das Reich Gottes ist dann inwendig in uns. Das Reich Gottes in uns und wir im Reiche Gottes. Das Wort in uns und wir im Worte. Der Geist in uns und wir im Geiste. Es muss diese göttliche Harmonie hergestellt worden sein. Und das geht nur, wenn wir die persönliche Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, bekommen haben. Wir haben ja auch Grund und Ursache gehabt, in diesen Tagen auf die zurückliegenden Jahre einige Blicke zu werfen, wie Gott begonnen hat, wie er Fortsetzung machte, wie das Wort nun in alle Völker und Sprachen getragen wird. Wer hätte das alles geahnt? Wir sind einfach ein Teil des Planes Gottes für diese Zeit geworden. 1974 hatten wir die Einweihung dieses Gebäudes und das Grundstück war nur 6 Meter von dem Bau entfernt und da ging dann die Grenze, wie auch auf dieser Seite. Und es geschah an einem Tagesende, so könnte man sagen, die Abenddämmerung setzte schon ein und ich ging um dieses Gebäude und war ungefähr auf dieser Höhe und ob ihr das begreift oder nicht, ob ihr es glaubt oder nicht glauben könnt, aber ich habe die Stimme des Herrn immer wieder gehört, wenn besondere Entscheidungen getroffen werden mussten, dann hat der Herr aus Gnaden Weisung gegeben. Ich vergesse den Tag nicht. Ich blieb auf der Stelle stehen, als sei ich in Beton gegossen. Die Stimme des Herrn kommt immer von oben rechts, noch nie von links, noch nie von hinten, noch nie direkt vor mir, immer von oben rechts. Und der Herr sprach, mein Knecht, begib dich auf das Nachbargrundstück und weihe es mir, denn es werden Menschen aus aller Welt kommen, die untergebracht werden müssen. Ich kann nicht in Einzelheiten eingehen, aber ich begab mich durch die Pforte, die zum Nachbarn führt und ging um den hohen Zaun herum und ungefähr da, wo der Eingang zu Nummer 17 ist, kniete ich im Gestrüpp nieder und habe dem Herrn, wie er mir geboten hatte, das Grundstück geweiht. Ich will eins leiten, wie es dann weiterging, gar nicht erzählen, aber Gott hat alles so wunderbar gefügt und geführt, dass ich heute mit dankbarem Herzen ihm gegenüber und für euch bezeugen kann: Erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt.
Amen.
Wir haben den ersten Bau Nummer 17 aufgerichtet. Es begab sich, wir alle waren ja mit dem Bau befasst. Bruder Schmidt kam von hier nach dort, ich von dort nach hier. Und er spricht: Bruder Frank, der Bau reicht nicht für die Hälfte der Leute, die kommen werden und untergebracht werden müssen. Und ich ging weiter und er ging weiter. Am nächsten Morgen schlage ich meine Bibel auf der Lechstraße 7 und meine Augen fallen auf das Wort: Und sie vollendeten die Bauten, wie der Herr ihnen geboten hatte. Und ich wusste, nicht ein Bau, zwei Bauten, es war ja Mehrzahl. Ich könnte euch stundenlang von den Führungen, von den Weisungen, von der Hilfe Gottes, von seiner Bewahrung berichten. Und auch darüber, wie der Herr den Dienst Bruder Brennhems schenkte, wie er meine Schritte lenkte. Und ich schaue jetzt tatsächlich auf so viele Jahre zurück. Selten ist einem Manne Gottes vergönnt gewesen, sein eigenes Land zu verlassen und vielleicht einige Länder zu besuchen. Und wenn ich heute zurückschaue, über 130 Länder, die ganze Welt wird betreut, alle sind aufmerksam gemacht worden und wir haben jetzt die neuesten technischen Möglichkeiten per Internet die ganze Welt zu erreichen und Informationen weiterzugeben. Wir haben die Möglichkeit, über Fernsehen ebenfalls die ganze Welt zu erreichen. Das war nicht meine Planung. Das ist der Plan Gottes. Noch steht in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben: Das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zu einem Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Noch steht in Offenbarung 14, Vers 6 geschrieben, dass ein Engel durch den Himmel flog um allen Völkern und Sprachen ein ewig oder das ewig gültige Evangelium zu verkündigen. Nicht ein abgeändertes, das haben alle, sondern das ursprüngliche, heilige, göttliche Evangelium als die Heilsbotschaft. Und wir dürfen sagen, einige Millionen in der ganzen Welt haben das Wort nicht nur gehört, gehört haben es viele, denn Gott hat die Möglichkeiten geschenkt, dass sich in vielen Ländern über nationale Fernsehkanäle sprechen konnte. Es sind ganze Nationen erreicht worden, aber diejenigen, die biblisch gläubig geworden sind, zählen tatsächlich einige Millionen. Und wir danken Gott dafür, wenn wir hier auch als kleine Schar zusammenkommen. So ist das ja nur die Basis, die eigentlich alles trägt, damit die ganze Welt betreut werden kann. Und wenn ich auch darüber nachdenke, dass wir hier in aller Demut in dem geringsten Hause, das es im Lande geben kann, zusammenkommen. Sucht mir eine Kapelle, die so einfach, so schlicht gebaut worden wäre, wie die, in der wir uns befinden. Aber wir wissen ja, Gott wohnt nicht in einem Haus von Menschenhand gebaut. Gott nimmt Wohnung durch den Glauben in dir und in mir. Denn er ist ein lebendiger Gott und er kann nicht in einem toten Gegenstand wohnen. Also, und wenn wir dann trotzdem betrachten, dass für alles gesorgt ist, sogar, dass wir Leute unterbringen, dass wir sie beköstigen können, hat nicht Gott für alles in wunderbarer Weise gesorgt? Amen. Dann kam noch hinzu, dass wir die eigene Druckerei und den Verlag haben und jetzt wohl in 11 verschiedenen Sprachen drucken. Neuerdings ist Armenisch dazugekommen oder Persisch. Gott hat einfach für alles gesorgt. Auch für die Übersetzungen hat Gott Sorge getragen. Hab ich Bruder Schmidt aus Karaganda gerufen im Jahre 60? Haben wir euch, haben wir Geschwister Kupke, haben wir andere gerufen? Gott hat alles so geführt, dass Geschwister aus den verschiedensten osteuropäischen Ländern gekommen sind und dass sie Aufgaben übernommen haben, von denen sie selber nie geträumt hätten. Aber es ist Gott, der Herr, der alles so wunderbar geordnet hat. Und wir sind ihm sehr dankbar dafür. Als lokale Gemeinde schauen wir auf 40 Jahre zurück und irgendjemand sagte mir in diesen Tagen, Bruder Frank, mich erfreut nichts mehr, als wenn ich dich, Bruder Russ und Bruder Schmidt zusammensehe. Und es ward mir wohl ums Herz. Es ward mir wohl ums Herz. Mit diesen Brüdern und mit Bruder Borg, mit Bruder Illing, mit all den Geschwistern, die ja in all den 40 Jahren mit uns waren, sind wir durch Höhen und Tiefen gegangen. Aber der Herr war mit uns. Auch in allen Prüfungen war er mit uns. Und immer, wenn er zu zerstören gedachte, hat Gott der Herr den Sieg davon getragen. Und ich möchte es nicht unerwähnt lassen, welch eine tiefe Freude mich erfüllt, dass unsere geliebten Geschwister, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns übersiedelten, dass sie ihre geistliche Heimat auch jetzt mit uns finden und diese Gemeinde, die nicht vollkommen ist. Vollkommen ist nur der Herr und vollkommen ist nur das Wort. Aber der Herr führt uns zur Vollkommenheit. Wir heißen euch aufs Herzlichste willkommen. Ihr sollt nicht nur zurückgekehrt sein, ihr sollt euch hier wohlfühlen, das ist euer Zuhause und der Herr wird seinen Weg mit uns allen haben. Wir merken an allem, dass der Herr die Seinen keine eigenen Wege mehr gehen lässt. Er lässt uns damit nicht mehr durch und alle, die zur Brautgemeinde gehören, werden von jedem menschlichen Einfluss genommen und dem göttlichen Einfluss unterstellt. Die Zeit der Menschen, die ihre Programme haben, ist vorbei. Die Stunde Gottes hat geschlagen und die Stunde Gottes ist die Stunde der Wahrheit. Und das Wort unseres Gottes ist das Wort der Wahrheit. Wenn wir an den Anfang zurückschauen, an den Anfang des Neuen Testaments, so wissen wir alle, dass biblische Prophetie in Erfüllung gegangen ist. Johannes der Täufer war ein verheißener Prophet. Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Eine Stimme erschallt in der Wüste, bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. 810 Jahre im Voraus ausgesprochen, ehe die Zeit der Erfüllung kam. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, dass er den Weg vor mir her bahne. Und unser Bruder Markus hat in seinem Evangelium in den ersten drei Versen diese beiden Bibelstellen aus dem Alten Testament niedergeschrieben, weil sie ihre Erfüllung gefunden hatten. Die Männer Gottes im Urchristentum haben nicht an Gott und Gottes Wort vorbeigesprochen. Sie haben Gott gekannt und standen unter der Inspiration des Heiligen Geistes und waren selber ein Bestandteil des Reiches Gottes und der Dinge, die vor sich gingen im Reiche Gottes. Ihr Lieben, so gewiss das Neue Testament mit Erfüllung biblischer Prophetie begonnen hat, so gewiss endet die neutestamentliche Gemeinde mit Erfüllung des prophetischen Wortes. Und das prophetische Wort lautet, siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Kann ich etwas dafür, dass Gott es so bestimmt und so gesagt hat? Seid mir doch nicht böse, seid Gott böse. Er hat's gesagt, aber seid ihm nur böse, wenn ihr es nicht ertragen und nicht glauben könnt. Aber wenn ihr glauben könnt, dann liebt ihr ihn. Ja, was hat der Herr damals gesagt? Wohl dem, der sich nicht an mir ärgert. Oh, wir lieben Gottes Wort. Jedes Wort Gottes ist uns gegeben worden als Richtschnur. Und wer es glaubt, dem wird's geoffenbart. Wer es nicht glaubt, dem wird's nicht geoffenbart. Meint ihr, Gott diskutiert? Noch mit keinem hat Gott diskutiert. Gott offenbart sich dem Menschen. Was hat er damals zu Petrus gesagt? Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Ihr Lieben, wir haben es jetzt mit dem letzten Teil der Heilsgeschichte, mit der neutestamentlichen Gemeinde zu tun und so gewiss Gott Verheißungen gegeben hat, so gewiss wacht er über seinem Worte, um alles zu erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und wir können sagen, als die Zeit erfüllet ward. Wie damals, so auch jetzt. Und ich möchte direkten Anteil an dem haben, was Gott verheißen und was er tut. So gewiss Gott verheißen hat, dass Israel aus aller Zerstreuung am Ende der Tage gesammelt wird. Das hat nicht nur Mose in 5. Mose 4 und in 5. Mose 30 vorausgesagt, sondern auch Jesaja in Kapitel 14, Vers 1, Jeremia in Kapitel 30 und 31, der Prophet Hesekiel in Kapitel 36, in einigen Kapiteln, aber da besonders Vers 24. Und dann hat unser Herr es in Matthäus 24, in Lukas 21 in besonderer Weise hervorgehoben. Lukas 21, Vers 24. Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Der Herr hat sein Volk dem Schwert preisgegeben. Er hat damals gesagt, als er über Jerusalem weinte, o, wenn du deine Zeit erkannt hättest, wie oft habe ich euch versammeln wollen, doch nun ist es deinen Augen verborgen geblieben. Und dann kündigt er das Gericht an. Und das Gericht kam im Jahre 70 über die Juden und über Jerusalem, so wie es angekündigt wurde, als unser Herr sagte, wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umgeben seht, dann flieht in das Gebirge Judäa. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht nach Hause, um etwas zu holen, sondern macht euch auf. So wird es auch jetzt sein. Alle, die nicht geglaubt haben und nicht an der Entrückung teilnehmen, sie werden in die große Drangsal hineinkommen. Aber wir möchten allem entfliehen, das über den Erdkreis kommen soll. Wir haben es ja im 2. Petrus 3 mitgelesen, dass die Zeit kommen wird, wo die Spötter auftreten würden. Und ich glaube nicht, dass es ein anderes Land gibt wie unseres, das ja in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle spielt. So viel Bibelkritik, so viel vernichtende Bibelkritik wie in den letzten 200 Jahren und besonders in den letzten Jahren in unseren Wochenmagazinen geschrieben stand und steht, so viel vernichtende Bibelkritik wird es zusammengefasst in der ganzen Welt nicht geben. Das Land der Reformation ist in den Mutterschoß zurückgekehrt, und da kann jemand ein Professor in Göttingen sein oder in Tübingen, wo immer sie sein mögen, und sie bauen alle ihre eigenen Reiche und sind kräftig dabei, den Herrn lächerlich zu machen, das Wort Gottes als Märchenbuch hinzustellen. Wenn man das liest, dann wird einem schon ein wenig anders zumute, besonders was alles über unseren Herrn gesagt wird, wer er denn war oder sei. Wir kennen ihn, wir wissen, wer er ist. Derselbe, der im Garten Eden wandelte, derselbe, der zu den Propheten sprach, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und er ist das Wort. Nun, es könnten viele Dinge weiter berichtet werden. Der Herr hat uns einen vollen Tisch gedeckt, und das stimmt mit dem überein, was unser Herr selber in den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums im 24. Kapitel sagte. Ich möchte das heute mit Absicht noch einmal erwähnen, um euch vor Augen zu führen, dass wir nicht nur Versammlungen halten, sondern dass Gott mit uns Heilsgeschichte macht. Und ich sage euch den Grund, weshalb ich das Erlebnis entsprechend der Bibelstelle aus Matthäus 24, Vers 45 bis 47 erwähne. Es gibt genügend Gruppierungen in unserem Lande und in vielen anderen Ländern, die haben aus Bruder Branham einen zweiten Gott gemacht, wie Aaron, so machen sie einen Tanz um ein goldenes Kalb und haben überhaupt nicht verstanden, was Gott seitdem tut, als er seinen Knecht und Propheten heimgenommen hat. Uns ist nur dann geholfen, wenn wir an dem Anteil haben, was Gott gegenwärtig tut. Und ich lese mal dieses Wort hier, Matthäus 24. Bitte denkt daran, es steht direkt vor Kapitel 25, wo uns gesagt wird von dem Ruf, siehe, der Bräutigam kommt, wo uns gesagt wird, dass die Gläubigen, die als Jungfrauen beschrieben werden, dem Bräutigam entgegengehen und das Geschrei ertönt zum Mitternacht, nicht zur Abendzeit am Tage des Heils, sondern zur Mitternacht. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Hier in Matthäus 24 steht in Vers 45, wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen speise? Nicht, dass er über sie herrsche, nicht über sie bestimme, sondern dass er ihnen speise zur rechten Zeit gebe. Selig ist ein solcher Knecht, wenn sein Herr bei seiner Rückkehr ihn in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Nicht nur über einen Teil, nicht über ein Drittel der biblischen Wahrheiten und des Heilsplanes unseres Gottes. Ganz am Ende muss es sein, wie es am Anfang war und Paulus bezeugen konnte in Apostelgeschichte 20 von Vers 26, dass er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Und wir präsentieren nicht uns. Wir hatten nur das Unglück, dass der Herr uns gerufen hat, um seinen Dienst auszuführen. Niemand weiß, was mit einer göttlichen Berufung alles verbunden ist. Die meisten, die gehen einfach dahin und denken, naja, ist ja schön, wenn der Herr jemanden beruft. Ihr Lieben, man muss es persönlich erfahren haben, was es bedeutet, und denkt an die Propheten, die keinem Menschen etwas zuleide getan haben. Denkt an Hebräer Kapitel 11, wo von ihnen bezeugt wird, dass sie verfolgt, gesteinigt, zersägt wurden, dass sie in Höhlen wohnten und die Welt war ihrer nicht wert. Sie hatten keinem Mann die Frau genommen. Sie hatten keinen betrogen. Sie waren Männer Gottes und wurden verfolgt und gesteinigt und alles Üble wurde ihnen nachgesagt. Weshalb? Weil sie Träger des Wortes Gottes waren. Und das Wort Gottes ist göttliche Substanz in den Menschen, in den das Wort hineingelegt hat. Deshalb steht in Psalm 82 und im Evangelium Johannes Kapitel 10 geschrieben, dass der Herr zu denen, an die das Wort ergangen war, Zu ihnen sprach er, ihr seid Götter. Sie wurden der göttlichen Natur teilhaftig durch das Wort Gottes. Und so steht es auch im Petrusbrief. Ihr könnt es nachlesen im Neuen Testament. Es ist immer so schön, wenn es nicht nur im Alten Testament steht, sondern auch im Neuen Testament. Und dann haben wir die Bestätigung. Hier steht von der göttlichen Natur im 2. Petrus im 1. Kapitel von Vers 4. Durch sie, 2. Petrus 1 von Vers 4. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrünnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Darum geht es heute. Nicht um religiösen Betrieb, sondern darum, dass Gott unter seinem Volke zu seinem Recht kommen und wir alle unsere eigenen Wege und Gedanken verlassen und die Gedanken Gottes in uns aufnehmen. Ich könnte ja fragen, weshalb unser Herr im Markus-Evangelium sagte, dass wir ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, aber auch mit allem Denken sollen wir Gott lieben, sogar mit unserem Denken. Unser Denken muss sich dem Worte Gottes unterordnen. Wir müssen in den Gedanken Gottes, die im Worte zum Ausdruck gebracht wurden, darin müssen wir denken. Hier steht es geschrieben, Markus Kapitel 12, hier geht es um das erste Gebot, Vers 29, Markus 12, Vers 29, Jesus antwortete, das erste Gebot ist, höre Israel. Und dieses Wort im Hebräischen bedeutet nicht nur einfach, ach, würdest du mal so freundlich sein und ein wenig zuhören. Es ist ein direkter Befehl, ein Imperativ, ein Gebot. Höre, höre Israel, der Herr, dein Gott, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Nicht zwei oder drei, er ist Herr allein. Und außer ihm gibt es keinen Gott. Stellt euch vor, man würde die Allmacht des Allmächtigen auf drei teilen und dem etwas Allmacht geben und dem auch und dem auch. Ja, wenn drei allmächtig sind, dann haben wir den einen Allmächtigen nicht mehr. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und dieser eine Gott hat sich geoffenbart auf mannigfaltige Weise. Er ist Schöpfer, Erhalter, König, Richter, Erlöser. Und dann in Jesus Christus hat er sich uns zu unserem Heil geoffenbart. Und so hat Gott als Vater im Sohne uns alle als Söhne und Töchter aufgenommen. Und wir können folgen, was unser Herr sagte, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir sind zurückgebracht worden zu Gott als Söhne und Töchter im Sohne Gottes. Und der Sohn Gottes konnte sagen, glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Und so glauben wir es, weil er es gesagt hat. Aber kommen wir noch schnell zu dem weiteren Teil. In Markus Kapitel 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit aller deiner Kraft. Der ganze Mensch, das Herz, der Geist, die Seele, alles, was der Mensch ist und hat, soll Gott den Herrn lieben und sogar mit allem Denken. Bitte, die Zeit ist gekommen, dass wir in den Gedanken Gottes denken, die im Worte Gottes zum Ausdruck gebracht werden. Eigene Meinungen kann jeder für sich behalten. Ihr braucht meine Meinung nicht, ich brauche eure Meinung nicht, aber wir alle brauchen Gott und Gottes Wort. Kommen wir zu Lukas 24. Ich wollte euch ja noch sagen, was ich 1976 erlebt habe in Verbindung mit dem Wort aus Matthäus 24, 45. Und der Herr hat nur einen Vers erwähnt, nicht drei. Er hat nur einen Vers erwähnt. Es geschah in der Tat in der Stadt Edmonton in Alberta, Kanada. Da kam an einem Abend ein Bruder namens Don Bablitz. Und dieser Bruder war es, der damals die gesamte englische Welt betreute mit den Predigten Bruder Brenhams, die gedruckt wurden. Und ich habe alle Adressen aus allen Ländern dorthin geschickt. Und von dort ist die Betreuung vorgenommen worden. Und dieser Bruder merkte langsam das Ausmaß des Dienstes, den der Herr geschenkt hatte, und kam an dem Abend und kam auch gleich zum Thema und sagte: Bruder Frank, der Dienst Bruder Brenhams ist im Worte Gottes. Wie steht es mit dir und deinem Dienst? Ist er auch im Worte Gottes? Und glaubt es mir, ich habe so gemacht. Ich habe so gemacht. Habe mit der Hand abgewunken und habe nur gesagt: Bruder, lass mich in Ruhe, bleibe vernünftig und fange nicht an, irgendwie auszurasten. Aber am nächsten Morgen, die Sonne schien schon in den Raum. Ich war aufgestanden und ich setzte mich noch einmal auf die Bettkante und habe kurz überlegt und wollte in der Heiligen Schrift lesen. Und siehe da, die mächtige Stimme des Herrn: Mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 dazu erwählt, dass du meinem Volke die Speise austeilest. Das ist genauso wahr, als der Herr damals zu mir sprach: Sage die Reise nach Indien ab. Genauso wahr, wie der Herr zu mir sprach: Lese 2. Timotheus Kapitel 4. Genauso wahr, als er mir sagte: Versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe. Ihr Lieben, der Herr lebt, der Herr redet, der Herr wirkt. Es wäre traurig, wenn wir von dem leben müssten, was andere erfahren haben. Wir leben von dem, was wir zu uns nehmen. Und so danken wir unserem Gott, dass wir direkten Anteil an dem haben können. Und Gott hat wahrlich alle Güter seines Wortes und seines Reiches, ja, man könnte sagen, den gesamten Reichtum hat Gott gnädiglich und in aller Treue geoffenbart. Und so wollen wir auch an diesem Tage uns darauf besinnen, dass nicht nur damals, ich lese es euch noch kurz vor, aus dem Leben und der Berufung eines Paulus in Apostelgeschichte, Kapitel 28, hier steht geschrieben, Apostelgeschichte, Kapitel 26, meine ich, in Vers 18. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott bekehren. Aber ehe ein solcher Ausspruch vom Herrn geschah, sah dieser Mann das Licht. Er hörte die Stimme. Und dann kam der Auftrag. Der Herr ist heute derselbe. Und so wie damals Paulus, der auch fließend Griechisch sprach, so können wir es nachlesen in der Apostelgeschichte, so wie er sagen konnte, der Herr sprach zu mir in meiner hebräischen Muttersprache. So kann ich, Ewald Frank, vor Gott, vor euch, vor offener Bibel sagen, derselbe Herr sprach zu mir in meiner Muttersprache. Er kennt alle Sprachen der Welt. Und wir sind dankbar, dass er in seiner Treue uns immer wieder einen neuen Lichtblick geschenkt hat. Freut euch einfach darüber, dass Gott treu ist und dass er sein Werk zur Vollendung bringt. Wir haben heute eine Einsegnung, eine Ehe. Und ich bin eigentlich nach vorne gekommen, um mich direkt der Sache zu widmen und darauf einzugehen. Dass es jetzt alles anders gekommen ist, dafür trage ich keine Schuld. Ich werde nur einige Bibelstellen lesen und unsere Geschwister, die in Lyon wohnen, haben den Wunsch, dass sie an dieser Stätte vor dem Angesicht Gottes eingesegnet werden. Und das ehrt uns und wir danken Ihnen von Herzen für das Vertrauen, das ihr zu Gott und auch in diesem Falle zu uns habt. Doch lesen wir noch schnell ein paar Worte. Das erste aus Lukas 24. Ich werde nur ein paar Punkte berühren. Ihr kennt ja alle, was damals geschah. Und hier baten die beiden Jünger den Herrn, als sich der Tag geneigt hatte, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und dann hat er das Brot gebrochen und nach dem Brechen des Brotes, so lesen wir in Vers 31, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Vorher brannten ihre Herzen. Jetzt gingen ihnen die Augen auf. Er brach das Brot und gab es ihnen, so wie er vor seinem Leiden und Sterben das Brot mit ihnen gebrochen hat. So brach er jetzt das Brot. Und sie erkannten ihn am Brechen des Brotes. Genau wie er damals getan hat, Matthäus 26, von 26. Und die Parallelstellen, so hat er jetzt im Kreise der Seinen das Brot gebrochen, nachdem er dafür gedankt hatte. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Nur wenn der Herr dir das Brot brechen und einen Tisch vor uns decken kann und wir ihn am Brot brechen erkennen, nämlich, dass er uns Speise gibt zur rechten Zeit. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes. Und erst dann folgen die Verse in Lukas 24 von Vers 44. Dann sagte er zu ihnen, dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Er hat das ganze Alte Testament einbezogen. Heute, wenn er hier stehen könnte, würde er das ganze Alte und das ganze Neue Testament einbeziehen. Denn Altes und Neues Testament gehören zusammen. Im Alten ist die Heilsgeschichte angekündigt worden. Im Neuen findet sie in Realität statt. Und so lesen wir weiter in Lukas 24, Vers 45. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften. Es geht immer um das Wort Gottes, um die Heilige Schrift. Jesus, unser Herr, sagte damals, ihr durchforschet die heiligen Schriften und meint ewiges Leben darin zu haben. Dann kommt der nächste Vers. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Schriftdurchforschung ist gut, aber wer nicht zum Herrn kommt, bleibt in den eigenen Gedanken. Nur wer die Schrift durchforscht und zum Herrn kommt, der bekommt Aufschluss über alles, was Mose, was Abraham, was David, was Jesaja, was alle Propheten gesprochen und niedergeschrieben wurde. Die Schrift, ja das Verständnis für die Schrift wird einfach geöffnet. So war es damals, so war es jetzt bei mir und so ist es jetzt mit uns allen. Lesen wir noch ganz kurz weiter und sagte zu ihnen, so steht geschrieben, Christus muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. So hat es damals der Herr gesagt, erst in Jerusalem, dann in Judäa und in Samaria und bis an die Enden der Erde. Nun kommen wir zu dem Hochzeitspaar. Euch lesen wir einige Stellen aus der Heiligen Schrift. Die Ehe ist die erste Einrichtung, die Gott die Menschen gab. Er sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei und die zu ihm passt. Wer von euch hat schon mal mitbedacht, 1. Mose 1 und 1. Mose 2 gelesen? Wenn jemand diese beiden Kapitel mitbedacht liest, dann werdet ihr eine herrliche Feststellung machen. Im 1. Kapitel steht 27 Mal nur das Wort Gott. Hebräisches Wort Elohim. Nicht ein einziges Mal das Wort Herr oder Jahwe. Und dann gehen noch drei Verse zu Kapitel 2 und dort steht noch einmal, dreimal der Wortbegriff Gott Elohim. Aber mit Kapitel 2, Vers 4, zweiter Teil, beginnt das, was wir 6700 Mal in der ganzen Bibel haben, nämlich Gott, der Herr. Ich kann auf diese Dinge nicht eingehen, aber ich sage euch, der Heilsplan unseres Gottes beginnt schon im ersten Kapitel des ersten Mose. Kommen wir zu Kapitel 2 und hier lesen wir Vers 18. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Hierauf sagte Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein sei. Gut, ihr kennt ja alle die Heilige Schrift. Was war geschehen? Manche nehmen Anstoß an dem, was Bruder Brenham so betont hat, nämlich, dass in der gesamten Schöpfung wurde alles im Original geschaffen, männlich und weiblich. In der gesamten Schöpfung wurde männlich und weiblich im Original geschaffen. Die einzige Ausnahme bildet der Mensch. Gott hat nicht Adam und Eva geschaffen, Gott hat Adam geschaffen. Und dann ließ er über Adam einen Schlaf kommen, hat seine Seite geöffnet, nahm eine Rippe heraus und gestaltete Eva so, dass sie ein Teil von Adam war und führte sie ihm zu. Und dieser rief aus, sie ist Fleisch von meinem Fleisch, vom Manne ist sie genommen worden und Männin soll sie heißen. Schauen wir nach Golgatha. So wie Eva in Adam war und aus ihm herausgenommen und ihm zugeführt wurde, so ist die Seite unseres Herrn, unseres Bräutigams und Erlösers am Kreuz auf Golgatha geöffnet worden. Und die Braut ist herausgenommen worden, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Wort aus seinem Wort, Geist aus seinem Geist. Halleluja! Halleluja! Lob und Dank sei unserem Gott. Nun müssen wir zum Thema kommen. Ihr merkt, ich komme immer vom Thema ab und bleibe trotzdem beim Thema. Halleluja! Lob und Dank sei unserem Herrn und unserem Gott. Schön, dass wir keine Formalität haben, sondern dem Geiste Gottes Raum geben. Halleluja! Ehre und Preis sei unserem Gott. Lesen wir schnell die Stellen in der Hoffnung, dass der Geist Gottes nicht noch einmal sich an uns alle wendet. Also, ihr habt das gut verstanden. 1. Korinther, 7. Kapitel, hier lesen wir nur Vers 3 bis 5. Der Mann leiste seiner Frau die schuldige Ehepflicht, ebenso auch die Frau ihrem Manne. Die Frau hat nicht über ihren Leib zu verfügen, sondern ihr Mann gleicherweise, besitzt aber auch der Mann kein Verfügungsrecht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, höchstens aufgrund beiderseitigen Einverständnisses für eine Zeit, um euch dem Gebet zu widmen. Wie schon erwähnt, die Ehe ist von Gott eingerichtet worden und die Ehe ist genauso heilig wie alles andere im Leben. An der Ehe und an der ehelichen Gemeinschaft ist überhaupt nichts Sündiges und nichts Verkehrtes, sondern von Gott ist es so geordnet. Verkehrt ist, was Paulus in Römer 1 schreibt, wenn ein Mann versucht, seine Befriedigung bei einem Mann zu finden oder eine Frau bei einer Frau. Und das könnt ihr nachlesen im Römerbrief, im ersten Kapitel. Da schreibt Paulus mit ganz ernsten Worten, nimmt noch Bezug auf das, was vor Zeiten geschah, nämlich zu Sodom und Gomorra. Und hier sagt er ganz einfach in Römer, dem ersten Kapitel, ihr könnt ja von Vers 25 lesen, ich beginne mit Vers 26, deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaften fallen lassen, denn die Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt. Das ging bis zur Sodomie. Und ich habe die Befürchtung, dass kein Homosexueller und keine Lesbien an der Entrückung teilhaben werden. Das ist nicht nur eine Sünde. Das ist Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Das ist Gotteslästerung höchsten Ranges. Und sollte irgendjemand damit befallen sein oder davon besessen sein, dann möge dieses der Tag der göttlichen Befreiung sein. Erlösung bedeutet auch gleichzeitig Befreiung. Befreiung von Gebundenheiten. Befreiung von Lasten. Loslösung von allem, was nicht der göttlichen Ordnung entspricht. Auch das gehört zur Verkündigung, denn es steht im Worte Gottes. Kommen wir zurück zu dem, was die Ehe betrifft. Petrus hat ebenfalls darüber gesprochen, und zwar in 1. Petrus im 3. Kapitel. 1. Petrus, Kapitel 3, von Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, seid euren Ehemännern untertan, damit auch solche, die dem Wort ungehorsam sind, durch den Wandel ihrer Frauen auch ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren in Gottesfurcht sittsamen Wandel wahrnehmen. Euer Schmuck sei nicht der äußere. Nun gut, teure Schwester, du kennst das Wort, du bist gläubig, du weißt, was der Herr gesagt hat. Und es ist außergewöhnlich wichtig, dass wir beim Lesen des Wortes Gottes genau darauf achten, wer angesprochen wurde. Wenn die Frauen angesprochen werden, dann wird das gesagt, was der Herr ihnen zu sagen hat. Werden die Männer angesprochen, dann ist das geschrieben worden, was Gott der Herr den Männern zu sagen hat. Gott hat eine Ordnung geschaffen. Und wie es in 1. Korinther, dem 11. Kapitel steht, Gott, Christus, Mann, Frau. Das ist nicht die Ordnung, die wir festlegen, sondern die von Gott festgelegte Ordnung. Amen. Und die Frau soll ihrem Ehemann untertan sein in jeder Hinsicht. In Vers 7 steht in 1. Petrus, dem 3. Kapitel, ebenso ihr Männer. Und dieses Wort ist jetzt an dich adressiert. Ebenso ihr Männer, lebt in vernünftiger Weise mit euren Frauen zusammen als dem schwächeren Teil und erweist ihnen Ehre, indem ihr in ihnen auch Miterben der Gnade, der Gnadengabe des Lebens seht. Sonst würden ja eure Gebete unmöglich gemacht. Also, den Männern und jetzt besonders dir, geliebter Bruder, lässt der Herr durch sein Wort sagen, lebe mit deiner Frau in vernünftiger Weise zusammen vor dem Herrn, so wie du es in der direkten Gegenwart des Herrn auch tun würdest. Tue nichts, was du nicht in der direkten Gegenwart des Herrn tun könntest. Geliebte Schwester, das Gleiche gilt dir. Sei deinem Mann so gegenüber, als wäre der Herr immer gegenwärtig, als schaue er zu, als höre er alles, was gesagt wird. Paulus hat das sehr deutlich geschrieben, und zwar in Epheser, dem 5. Kapitel. Epheser, Kapitel 5. Aber das ist auch wirklich nicht nur in die Ohren gedrungen, sondern in unsere Herzen gekommen wäre. Achtet genau darauf, du lieber Bruder, was Gott dir zu sagen hat. Du, teure Schwester, was Gott dir zu sagen hat. Selbst wenn wir die Briefe lesen, wenn Paulus im 14. Korinther Kapitel schreibt, ich gestatte keiner Frau, dass sie lehrt. Ja, dann ist es nicht an den Mann gerichtet. Dann ist es doch an die Frau gerichtet. Man muss einfach die Bibel richtig lesen. Auch richtig denken beim Lesen. Zum Beispiel, wenn in Worte geschrieben steht, der Bischof oder der Älteste in einer lokalen Gemeinde sei eines Weibes Mann, das heißt, er sei verheiratet, dann ist das Wort nicht an einen Propheten gerichtet, nicht an einen Apostel gerichtet. Es ist an den Bischof gerichtet, denn das ist das Thema. Die Leute müssen anfangen, die Bibel noch einmal zu lesen. Und wehe dem, der bei sich selber denkt, ach, das weiß ich schon alles. Ist das so? Dann wäre es ja schön, wenn wir uns mal zusammensetzen könnten, um dann festzustellen, ob dem so ist. Also, Epheser Kapitel 5 von Vers 21. Im Übrigen, war Paulus verheiratet? War Agabus verheiratet? Waren die anderen verheiratet? Die einen waren und die anderen waren nicht. Aber wenn es um die Betreuung der lokalen Gemeinde geht, wo all die Probleme der Ehe und der Familie aufkommen, da müssen die Ältesten und sogar die Diakone verheiratet sein. Das ist göttliche Ordnung. Nun kommen wir noch schnell. Ja, danke. Amen. Ja, Amen. Ja. So sei es. Denn so ist es. Epheser Kapitel 5 von Vers 21. Ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Hier geht es um Christus, um Gläubige. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Teure Schwester, wenn du eine glückliche Ehe haben möchtest, dann lese diese Worte Gottes mit Gebet und bitte den Herrn, dass er dir Gnade schenke, dass du deinem Mann ein Zuhause machen kannst, dass er schon immer auf die Uhr schaut und auf den Feierabend wartet und nicht mehr abwarten kann, bis die Zeit gekommen ist. Der haut schon ein paar Minuten vorher von der Arbeit ab, um zu Hause zu sein, weil die Frau ihm ein Zuhause gemacht hat. Und Schwester, so wie du es betten wirst, so werdet ihr beide schlafen. Und so wie du kochen wirst, so werdet ihr beide essen. Alles gehört zusammen. Und das ist kein Spaß. Nehmt Gottes Worte ernst und der Segen des Allmächtigen wird auf euch ruhen. Weiter steht geschrieben in Epheser 5, Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, ebenso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er freilich ist der Retter seines Leibes. Dennoch, wie die Gemeinde Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in jeder Beziehung sein. Es gibt gläubige Frauen, denen gefallen solche Texte nicht. Die möchten am liebsten da ein bisschen anders schreiben. Lasst Gottes Wort, wie es ist, und fügt euch in die göttliche Ordnung willig, nicht widerwillig, sondern fügt euch in die göttliche Ordnung. Und so wie im geistlichen Bereich lehrmäßig und in der Praxis alles geordnet werden muss vor der Wiederkunft Jesu Christi, so muss es in der kleinsten Einheit beginnen. Und das ist die Ehe. Und die Ehe führt zur Familie. Und die Gemeinde bildet sich aus allen, die wiedergeboren werden, zu einer lebendigen Hoffnung. Aber das, was man zu Hause lebt, überträgt sich auf die Gemeinde. Und deshalb muss das Zuhause und auch die Gemeinde des lebendigen Gottes göttlich nach der Schrift geordnet werden. Jetzt noch ein Wort an dich, geliebter Bruder. In Vers 25, ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat. Also eine Hingabe, göttliche Liebe, war Hingabe. Möge, geliebter Bruder, deine Liebe eine hingebende, eine gebende, nicht eine fördernde, sondern eine gebende aus Gnaden sein. In Vers 27 lesen wir von unserem Herrn, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und ohne Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Der Herr will eine gehorsame Braut. Er will eine Brautgemeinde, die ohne Tadel ist, wo nicht jeden Abend Zank und Streit ist. Ihr Lieben, eine Ehe, in der Zank und Streit herrscht, ist eine der größten Katastrophen, die es auf Erden geben kann. Ich wiederhole, die Frau muss das Heim zum Heim machen, so dass der Mann gern nach Hause kommt. Nun seht, so muss auch die Braut eine Atmosphäre erreichen, in welcher der Bräutigam sich wohlfühlt. Und wann ist das? Und wann geschieht das? Wenn wir mit den Worten des Bräutigams übereinstimmen und eins in ihm und eins untereinander werden. Dann steht in Vers 31 geschrieben, nachdem Paulus noch einmal den Vergleich zwischen Mann und Frau gezogen hat und es dann auf die Gemeinde anwendet, Vers 31, deshalb wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und hört, was Paulus weiter schreibt, hier liegt ein großes Geheimnis vor. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. So wie wir vorher sagten, Eva aus Adam herausgenommen wurde. Sie war im Ursprung nicht neben ihm, sie war in ihm. Epheser Kapitel 1, Vers 3, Johannes 17. Wir waren in Christus und sind von Gott vorherbestimmt worden und auserwählt worden vor Grundlegung der Welt. Und so sehen wir die Bedeutung, die Paulus hier geschrieben und uns allen vor Augen geführt hat. Nur noch eine einzige Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium, dem 19. Kapitel. Hier sind ja die Einsetzungsworte aus dem Alten Testament von unserem Herrn übernommen worden. Matthäus 19, von Vers 4. Er gab ihnen zur Antwort, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, hier die Referenz, 1. Mose 2, Vers 20, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seine Frau hangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Geliebter Bruder, aufgrund dieses Wortes frage ich dich vor Gott und allen anwesenden Zeugen, nimmst du deine Frau als ein Geschenk vom Herrn, als diejenige, die er dir zugedacht hat, wirst du sie lieben, wie die Schrift sagt, und für sie Sorge tragen, das ganze Leben hindurch? Wirst du dem, was Gott in seinem Wort sagt und fordert, von Herzen nachkommen? Und noch einmal die Frage, bist du vor Gott überzeugt, dass es die Frau ist, die er dir geschenkt hat, dann antworte mit einem lauten Ja. Amen. Ist noch besser. Ja, ist gut. Amen, ist noch besser. Schön. Teure Schwester, die gleiche Frage an dich gerichtet. Wir haben das Wort gelesen, du hast es gehört. Glaubst du, dass dieser Mann der Mann ist, den Gott für dich bestimmt hat? Wirst du ihn lieben, ihm Gutes erweisen, dein Leben lang und ihm treu sein und dienen? dann antworte auch du mit einem lauten Ja. Oui, oui, ja, ist alles beides. Wir erheben uns, ihr kommt nach vorne und wir segnen euch ein im Namen des Herrn. Wenn die Verwandten noch sich hierher stellen möchten, kann das auch geschehen. Ihr kriegt jetzt wieder. Ja, Schwester, komm du. Komm du. Ja, Bruder, komm du. So, kniet nieder. Kniet nieder. Ja, nehmt die Bibel so und deine Hand hier. Und jetzt lege du deine Hand hier drauf und du legst deine Hand hier drauf. So. Das, die Bibel ist ja das Buch des Bundes.
Die Bibel, ja, oui. La Bibel. C'est le livre de l'Alliance.
Gemäß dem Wort Gottes.
Selon la parole de Dieu.
Lege ich euch die Hände auf.
Je vous impose mes mains.
Zum Zeichen des Segens.
Pour le signe de la
bénédiction, wie es uns in der ganzen Bibel berichtet wird.
Tel que ça nous a été donné à travers toute la Bible.
Hände wurden aufgelegt zum Segen.
Les mains furent imposées pour la bénédiction.
Aufgrund des Wortes Gottes.
Et en raison de la parole de Dieu.
Hat der Herr euch zusammengeführt.
Le Seigneur vous a réuni.
Und fügt euch zusammen.
Et il vous assemble.
Eure beiden Wege mündeten in einen Weg.
Vos chemins séparés rentrent maintenant sur un seul chemin.
Ihr seid von jetzt ab ein Fleisch.
À partir de maintenant, vous êtes une seule chair.
Ihr gehört zusammen.
Parce que vous vous appartenez.
Und der Herr wird mit euch sein.
Et le Seigneur sera avec vous.
Er wird euch seinen Segen schenken.
Il vous présentera sa bénédiction.
Und als Gemeinde.
Et en tant qu'assemblée.
Segnen wir euch im Namen des Herrn.
Et Amen. Nous bénissons au nom du Seigneur.
Euer Leben, eure Ehe sei gesegnet.
Alleluia. Votre vie, votre parcours sera béni.
Mit dem Segen des allmächtigen Gottes.
Avec la bénédiction du puissant, du Dieu puissant.
Und der Herr sei mit euch.
Et que le Seigneur soit avec vous.
Bis ihr vom Glauben zum Schauen kommt.
Alleluia. Sorte que vous arriverez de la foi à la vue.
Gesegnet ist diese Ehe.
Béni est ce mariage.
Gemäß dem Wort Gottes.
Selon la parole de Dieu.
Im Namen des Herrn Jesus Christus.
Au nom du Seigneur Jésus Christ.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Danke du für deine Frau ganz kurz. Tu veux
te remercier? Marie?
Amen. Okay. Ihr könnt aufstehen. Amen.
Je veux remercier peut-être pour.
Juste, pardon, monsieur Dieu, pour ta parole, avec quelques mots.
Seigneur, je veux te remercier et te rendre grâce.
Ich will dir danken.
Pour l'épouse que tu m'as donnée.
Für die Ehefrau, die du mir geschenkt hast.
Accorde-moi ta grâce.
Schenke mir deine Gnade.
Afin que je puisse vivre.
So kann ich leben,
comme tu dans ta parole,
so wie du es in deinem Wort gesagt hast.
Que je sois Marie,
so dass ich ein treuer Ehemann wäre
und
dass du uns segnen könntest.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mir diesen Mann geschenkt hast. Und dass du uns diese Gnade geschenkt hast, diese Segnungen. Trotz allen Schwierigkeiten. Aber ich möchte dir Dank sagen von ganzem Herzen. Für diesen Ehemann. Schenke mir weiter deine Gnade. Ja, dass ich dein Wort beherzige und es ausführe bis ans Ende. Ich danke dir, mein Vater im Himmel.
Amen.
Alles Amen.
Amen. Amen. Amen. Tu nous fais dépendre.
Merci.
Amen.
Oui, de tout cœur, ce que nous sommes avec vous.
Moi, je veux que Amen. 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 Annonce un peu. Amen.
Il y a deux présents.
So.
Ich denke, wir bitten jetzt unsere Sänger, dass sie das Segenslied für den jungen Leuten singen möchten. Kommt bitte, ihr Sänger, alle nach vorne und singt, und der Herr wird uns weiter segnen. Ich glaube, wir sind alle gesegnet durch diese Predigt und neu getraut worden. Möge der treue Gott durch sein Wort zu uns allen, die wir schon verheiratet sind und noch nicht verheiratet sind, ja, geredet haben.
Ja.
Ja.
Wir haben Angst, das Wort zu öffnen. Ja. Ihr wollt mir nur durch seine Kündgabe. Ja? Ja?